Wieder sind 2 Wochen rum. Das heißt, Zeit für Folge 103 von Mensch Mannheim. In den nächsten 35 Minuten debattieren wir wieder über die 3 Themen, über die ganz Mannheim spricht. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Florian Karlein und mit mir im Studio in der Dudenstraße sitzt wie immer unser Schönwetter-Podcast-Aufnehmer Timo Schmidhuber.
Hallo zusammen und Florian, ist natürlich immer eine Freude, wie schön und freundlich du mich begrüßt. Aber in der Tat, heute ist ja wirklich schönes Wetter. Es ist Dienstag, 13 Uhr. Wir sitzen hier im dunklen Podcast-Studio und draußen scheint die Sonne, es ist T-Shirt-Wetter. Wir nehmen etwas früher auf wegen dem Feiertag morgen am 1. Mai. Das ist auch wichtig zu sagen, wir erscheinen ja erst am Samstag. Bis dahin kann sich die Nachrichtenlage ja vielleicht noch verändern. Also für alle wichtig, über das, was wir heute sprechen, ist quasi der Sachstand Dienstag 13 Uhr.
Aber dann lass uns doch jetzt mal auf die vergangenen 2 Wochen zurückschauen. Und was war das bitte für eine Woche?
Puh, das kannst du laut sagen. Es gab viele spektakuläre Nachrichten, die uns in der Redaktion hier beim MM ganz schön auf Trab gehalten haben. Und über die sprechen wir jetzt, zumindest über einen Teil davon. Wie immer tickt uns die Uhr im Nacken, aber diesmal haben wir den Timer etwas anders eingestellt, damit wir über das erste Thema etwas länger sprechen können.
Die Themen verrätst du uns gleich, Timo?
Genau.
Ein Hinweis auf eines unserer großen Gesprächsthemen in der Stadt könnte unser Gast sein, der mit uns im Studio sitzt. Er bezeichnet sich selbst als Dinosaurier. Vielleicht, weil er seit 1985 bei der Polizei ist. In all den Jahren hat er sich vom mittleren in den gehobenen Dienst gearbeitet. Mittlerweile ist er als Polizeihauptkommissar aber für die Arbeit als Personalrat freigestellt. Das macht er seit 25 Jahren. Seit 1992 schon ist er außerdem Vorsitzender der Mannheimer Gewerkschaft der Polizei, der GdP. Herzlich willkommen, Thomas Mohr.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Herr Mohr, schön, dass Sie da sind. Und mit Ihnen sprechen wir jetzt über diese 3 Themen. Erneut sind bei Polizeieinsätzen in Mannheim 2 Menschen ums Leben gekommen. Woran liegt das? Dann gab es noch eine weitere schlimme Nachricht für Mannheim. Der Kaufhof am Paradeplatz soll schließen. Und es gibt auch gute Nachrichten. Es ist Maimarktzeit. Und wir wollen darüber sprechen, was man dort auf dem Maimarktgelände erleben kann.
Dienstag, 23. April, etwa 17.30 Uhr. Ein 31-jähriger Mann klebt in der BWL-Bibliothek in der Schlossuni Sticker auf Gegenstände. Das darf er natürlich nicht. Er hatte sogar schon Hausverbot, weil er in der Vergangenheit negativ aufgefallen war. Nach einem Streit in der Bibliothek zieht er weiter durchs Gebäude zu einem Hörsaal, wo er wieder Sticker klebt. In dem Hörsaal, Schneckenhof Nord 169, wird er angesprochen und verpasst der Person, die ihm angesprochen hat, eine Ohrfeige. Als eine Polizeistreife eintrifft, steht der Mann mit einer 40 cm langen schwarzen Machete in dem Hörsaal. 25 Menschen sind zu diesem Zeitpunkt noch dort, so viele sollen in etwa auch schon geflohen sein. Der 31-Jährige reagiert nicht auf die Aufforderung der Polizisten, die Waffe niederzulegen. Dann schießen die beiden. Der Mann stirbt später im Krankenhaus. Herr Mohr, was haben Sie gedacht, als Sie die Nachricht zum ersten Mal gehört haben?
Dass keine Unbeteiligten verletzt wurden, das war mein erster Gedanke. Dass Einsatzkräfte nicht verletzt wurden, aber dann natürlich auch traurig, dass wieder ein Menschenleben dort wieder es gekostet hat. Bei einem Polizeieinsatz, wo die Kolleginnen und Kollegen vor Ort gerufen wurden und jemand in der Tat eine Waffe nicht niedergelegt hat und es dann zu einer Bedrohungslage kam und letztendlich zu dem tragischen Ausgang, weil die Schusswaffe, also der Schusswaffengebrauch dann das letzte Mittel war. Das macht natürlich auch uns sehr betroffen, aber natürlich auch die Einsatzkräfte, die dann von der Schusswaffe Gebrauch machen, mit denen möchte ich persönlich nicht tauschen.
Und dann, Herr Mohr, 4 Tage später, am Samstag, 27. April, am frühen Morgen, da stürzt auf der Rheinau ein mutmaßlicher Einbrecher aus 12 Metern Höhe von einem Baugerüst und stirbt. Polizisten hatten zuvor versucht, ihn durch ein Wohnungsfenster festzunehmen. Laut Zeugen ist der Mann zwar ohne Einwirkung der Polizisten gestorben, aber meine erste Reaktion war, als ich die Nachricht gehört habe, das kann doch nicht wahr sein. Was haben Sie gedacht, als Sie diese Nachricht gehört haben?
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich wurde erst auf diesen Sachverhalt aufmerksam, wo mich Kollegen kontaktiert haben, also per SMS, was ist denn bei euch in Mannheim los? Da hat es wieder einen tödlichen Zwischenfall gegeben. Dann habe ich mich natürlich auch erstmal informiert. Und genau so, wie Sie es jetzt beschrieben haben, sind die Einsatzkräfte wohl zu einem Einbruch gerufen worden. Der Mann wollte wohl über das Gerüst einbrechen. Und dann kam es auch zu diesem tragischen Vorfall, dass er wohl, das ist mein Kenntnisstand, abgerutscht ist und in die Tiefe gestürzt ist.
Sie haben es gerade angesprochen, die SMS, was ist bei euch in Mannheim los? Das fragen sich wahrscheinlich viele. Es ist der 5. Todesfall bei einem Polizeieinsatz in Mannheim gewesen in nicht einmal 2 Jahren. Los ging's mit dem Fall am 2. Mai 2022 am Marktplatz. Der hat bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Am 10. Mai stirbt ein Mann auf dem Waldhof, am 23. Dezember ein Mann auf einer Straße auf der Schönau. Bevor wir uns jetzt die einzelnen Fälle näher anschauen, was ist da los? Hat die Mannheimer Polizei einfach nur Pech oder ist das ein strukturelles Problem?
Ein strukturelles Problem, denke ich, ist es nicht. Aber ja, Pech möchte ich auch nicht sagen, sondern das ist eine Häufung von Ereignissen, die sich in der Vergangenheit, ich sage jetzt mal fast auf 10 Jahre verteilt haben. Aber es ist tatsächlich so, dass gerade in diesen 2 Jahren es halt diese spektakulären Polizeieinsätze gegeben hat, wo ein Menschenleben dann auch gekostet hat. Und es macht uns natürlich auch sehr nachdenklich. Aber man muss auch mal der Bevölkerung oder den Zuhörern das mitteilen. Die Polizei kommt ja nicht einfach so, sie wird gerufen. Es ist ja immer was passiert, dass dann manche Dinge halt dann so ausgehen, wie sie es ja auch beschrieben haben, ob das mit Marktplatz war, wo man jetzt tatsächlich festgestellt hat, dass nicht der Polizeieinsatz ursächlich für den Tod war, sondern die Vorerkrankung des Herzens. Und dazu kam es ja auch zu einem Freispruch und zu einer Geldstrafe. Aber natürlich auch dann dieser Fall auf der Schönau, wo dann auch wieder eine, ja ich sag's mal, geistig verwirrte Person mit einem Messer eine Bedrohungslage herbeiführt und es dann auch zu einem Schusswaffengebrauch kommt, der tödlich ausging. Das sind natürlich keine schönen Nachrichten, sage ich jetzt mal, aber jeder muss auch wissen, wenn die Polizei kommt und wenn es zu diesen Situationen dann auch kommt, ist die Schusswaffe manchmal das letzte Mittel, um hier eine Gefahrenabwehr oder eine Bedrohungslage zu beenden.
Aber woran liegt es denn, dass es jetzt ausgerechnet in diesen 2 Jahren gehäuft zu solchen Situationen gekommen ist?
Ja, ich beobachte das auch sehr intensiv, auch eine Gewerkschaft der Polizei beobachtet das sehr intensiv. Es entsteht auch bei uns der Eindruck, die Hemmschwelle wird sehr niedriger, auch gegenüber Einsatzkräften, also Respektlosigkeit. Ich blende jetzt mal kranke oder verwirrte Personen aus, aber es ist auch sehr schwierig manchmal zu erkennen, mit welchen Personen man es zu tun hat. Ist es jetzt tatsächlich jemand, der klar denken kann oder der jetzt aufgrund von psychischer Erkrankung halt auch die Gefahr nicht richtig einschätzen kann, wenn er die Machete, das Messer nicht weglegt, dass es natürlich dann zu einem Schusswaffengebrauch kommen kann. Also unsere Einschätzung ist tatsächlich, dass es sehr gehäuft ist, gerade auch mit diesem Personenkreis, aber auch, dass sie Respekt natürlich sehr, sehr abgenommen hat gegenüber unseren Einsatzkräften.
Wenn ich es jetzt richtig sehe, sind von den 5 Fällen 4 Personen gewesen, die in, sage ich jetzt mal, irgendwie gearteten psychischen Ausnahmesituationen standen. Wenn man jetzt mal von dem Einbrecher absieht, von dem mutmaßlichen, häuft sich sowas, dass Leute in psychischen Ausnahmesituationen unterwegs sind? Was beobachten Sie da?
Es häuft sich. Ich habe mir auch die Mühe gemacht, mal mit Kollegen des Polizeireviers Innenstadt zu sprechen. Dort ist ja auch das ZI in der Nähe, wo ja auch dort Patienten behandelt werden, die psychische Probleme haben. Und ich war selbst etwas erschrocken, wie viele Einsätze die tatsächlich dort haben. Also das geht in die Hunderte, wenn Ärzte, Pflegepersonal nicht mehr mit dem Patienten zurechtkommen. Und die Polizei ruft. Und das sind natürlich dann Situationen, weil wenn die Polizei kommt, geht's also in erster Linie auch mal um die Eigensicherung. Und teilweise weiß man ja auch nicht vor Ort gleich, was für Menschen das sind, was für Probleme die haben. Und da wünsche ich mir auch teilweise mehr Unterstützung von den Ärzten, weil meine Kollegen beschreiben mir das so, wenn sie vor Ort kommen als Polizei, dann zieht sich alles zurück. Das Pflegepersonal geht 2 Schritte zurück, der Arzt geht 2 Schritte zurück. Wobei nach meinem Dafürhalten er ja noch die Bindung zum Patienten hat, um ihn auch zu beruhigen oder halt auch, ich sage es mal, Eigenheiten noch vielleicht den Einsatzkräften vorher mitteilt. Aber es ist in der Tat so, dass schnelles Handeln manchmal nicht die Zeit lässt, dass man sich über den Patienten kurz informieren kann. Und das nimmt natürlich gerade in dem Bereich sehr zu.
Wollen wir vielleicht nochmal kurz genau auf den Marktplatzfall, wie er genannt wird, blicken?
Die ganze Geschichte zu erzählen, würde wahrscheinlich viel zu weit führen. Deswegen ganz kurz die Hard Facts. Am 2. Mai 2022 sollten 2 Polizeibeamte einen psychisch kranken und verwirrten Mann zurück ins Zentralinstitut für seelische Gesundheit, also das ZI, bringen. Ante P., so hieß der Mann, hat sich dabei gewehrt. Einer der Polizisten hat dem 47-Jährigen dann Pfefferspray ins Gesicht gesprüht, was keinerlei Wirkung zeigte, und ihm später 4 Faustschläge versetzt. Da lag Ante P. bereits am Boden. Der stirbt kurze Zeit später, nachdem er minutenlang bewusstlos auf dem Boden gelegen hatte. Die Aufregung war bundesweit riesengroß, unzählige Videos von dem Einsatz kursierten im Netz. Anderthalb Jahre später startet dann der Prozess und bei dem wird heftig um die Todesursache gestritten. Am Ende spricht das Landgericht einen Beamten frei, seinen Kollegen, nämlich den, der die Faustschläge versetzt hat, wird zu einer Geldstrafe von 6.000 Euro verurteilt. Mittlerweile hat die Nebenklage auch Revision eingelegt. Kurz danach hat sich auch diese Initiative 2. Mai gegründet, die Polizeigewalt anprangert. Hat die Mannheimer Polizei ein Problem mit Gewalt?
Nein, die Mannheimer Polizei hat das Gewaltmonopol des Staates. Und das ist tatsächlich ein Privileg, was nur die Polizei hat. Gewalt sieht immer nicht schön aus, wenn sie angewandt wird. Und auch Sie sprachen gerade das Video an. Das Video ist kein schönes Video, wenn man dann auch sieht, wie die beiden Kollegen auch Probleme haben, den Mann ruhig zu stellen. Nur das eine hatten Sie jetzt in Ihrer Einleitung vergessen. Es wurden auch Faustschläge, einer hat getroffen, gegen die Beamten von dem ANTP dort platziert. Und ich war ja Gerichtsbeobachter von der ersten Stunde bis zur letzten beim Landgericht in Mannheim. Wenn man dann auch den Verlauf dann mal hört, dass man auch sehr bedacht auf ihn eingeredet hat, der Arzt immer dabei war und es dann zu dieser Situation kam, dass er auf das Pfefferspray nicht reagiert hat. Das war praktisch auch die Folge nach dem Faustschlag, wenn ich mich richtig daran erinnere. Und auch der Arzt von ihm in dieser Stresssituation nicht erkannt wurde als sein Arzt. Das sind natürlich dann schwierige Dinge. Aber ich habe natürlich mir auch Gedanken darüber gemacht, warum man unsere beiden Kollegen angeklagt hat, sage ich in aller Deutlichkeit. Auch der Arzt, der mehr wie 8 Minuten tatenlos dabei stand und hat nichts gemacht, auch auf Aufforderung des einen Beamten, ob er jetzt mal helfen kann, weil er nicht mehr atmet. Dann, daraufhin hat er dann seine Reanimation begonnen. Aber der ist auch mit 8.000 Euro Geldstrafe, kann man es ja nicht nennen, sondern er hat 8.000 Euro bezahlt. Verfahren ist eingestellt worden und zwar so eingestellt worden, auch sehr irritierend, dass man ihn, auch wenn in der Verhandlung neue Aspekte dazugekommen wären, dass man ihn wegen diesem Fall vor keinem deutschen Gericht mehr anklagen kann. Und das war schon sehr bezeichnend, warum man das in dem Fall gemacht hat und unsere beiden Kollegen dann zur Anklage gebracht hat.
Ich glaube, der Punkt hat auch unsere Gerichtsreporterin ein bisschen irritiert. Was halten Sie von dem Urteil? Manchen ist es dann doch zu mild ausgefallen am Ende.
Ich finde es okay. Ich finde auch die Geldstrafe, wenn man es im Vergleich mit dem Arztsitz sieht, auch nachvollziehbar. Aber mein Wunschurteil wären 2 Freisprüche gewesen. Aber nochmal, wenn man den Ausgangspunkt noch in Erinnerung hat, dass ja beide tatsächlich, wenn es so gekommen wäre, verurteilt worden wären, beide aus dem Dienst müssten entfernt werden und die gingen sogar in Haft. Ich habe es auch sehr selten erlebt, dass sogar ein Staatsanwalt während des Verfahrens seinen Anklagepunkt geändert hat. Also das ist in meiner fast 40-jährigen Dienstzeit, habe ich das noch nie erlebt. Und das war ja dann auch ein Wendepunkt, möchte ich mal sagen, dass halt diese Gegengutachten einen gewissen Zweifel gebracht haben. Ist tatsächlich jetzt der Polizeieinsatz ursächlich für den Tod, den tragischen, oder ist es tatsächlich diese Herzvorerkrankung gewesen, was den Tod herbeigeführt hat?
Also war es doch gut, dass es so einen Prozess gegeben hat, bei allen Schwierigkeiten, die das für Angeklagte mit sich bringt, aber dass sich die Justiz die Zeit genommen hat, genau hinzugucken, alles zu durchleuchten, alles möglichst aufzuklären, ist doch eigentlich eine gute Sache in so einem Fall.
Stimme ich Ihnen voll und ganz zu, ist eine gute Sache. Und dass es auch dann, ich sage jetzt mal, so gut aufgeklärt wurde, wird immer Zweifler geben, die sagen, ja, das verschuldet die Polizei von Mannheim, die sich da auch von dem Prozess jetzt nicht irgendwie eines Besseren belehren lassen. Deswegen war es gut, dass es so intensiv aufgeklärt wurde. Und es war auch gut, dass Gegengutachten zumindest mal belegt haben, dass halt der Polizeieinsatz nicht ursächlich war für den Tod, sondern da die Herzerkrankung und der Herzstillstand.
Sie haben angesprochen und geschildert, wie schwierig Einsätze mit Menschen in psychischen Ausnahmesituationen für Polizisten und Polizistinnen sind. Wie werden Polizisten darauf vorbereitet?
Ja, es ist tatsächlich so, dass man auf gewisse Ereignisse reagiert hat. Auch bei der Ausbildung, bei der Hochschule für Polizei hat man darauf reagiert, dass man zumindest mal schaut, wie reagiert es gegenüber? Ist es atypisch? Teilweise hat man auch ja schon die Unterscheidung, ist jemand alkoholisiert oder steht er unter Drogen oder redet er wirres Zeug, dass man dann schon die Maßnahmen dahingehend anpassen muss. Aber, ich sage jetzt aber, sobald eine Bedrohungslage für die Einsatzkräfte und Dritte gegeben ist, dann wird der unmittelbare Zwang, und jetzt sind wir wieder beim Gewaltmonopol des Staates, dann wird der unmittelbare Zwang in dem rechtlichen Rahmen angewandt, wie er auch vor Ort eingeschätzt wird von den Beamtinnen und Beamten. Und dann kann es auch am Ende zum Einsatz der Schusswaffe kommen, weil wir haben ja zwischen dem Pfefferspray und dem Schlagstock kein Elektroimpulsgerät. Das haben ja nur die Spezialeinheiten bei uns, das kritisieren wir auch.
Also ein Taser.
Taser ist die Firma, aber ich sage mal, der neutrale Name ist das Elektroimpulsgerät. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, dass man zum Beispiel, bevor man die Schusswaffe einsetzt, den Taser einsetzt, weil der nicht zwangsläufig zum Tod führt, wobei es auch dort gerade in den USA Todesfälle durch den Einsatz des Tasers gegeben hat. Aber das wäre natürlich auch eine Lösung, damit man zumindest mal noch ein, in Anführungszeichen, Werkzeug hat vor der Schusswaffe.
In anderen Bundesländern kommen die Geräte ja schon zum Einsatz. Wieso nicht in Baden-Württemberg?
Das ist politischer Wille. In Baden-Württemberg möchte die Landesregierung das nicht, sondern die Landesregierung hat den Spezialeinheiten, also dem Sondereinsatzkommando, diesen Taser als Bestandteil des unmittelbaren Zwangs gegeben. Aber der normale Streifendienst, der es eigentlich auch, ich sag jetzt mal, dringend bräuchte, das hat man jetzt hier in Baden-Württemberg noch nicht geplant, dass man das einführen will.
Und die Polizisten und Polizistinnen auf der Straße, die fänden so ein Gerät auch gut für ihre Arbeit?
Ich bin ja schon mit dem Ohr an der Basis. Und viele sagen auch, es ist auch nicht mehr zeitgemäß, jetzt auch wieder Marktplatzfall. Der Mann war ja sehr groß, er war sehr gewichtig, sehr kräftig. Und wenn man jetzt sieht, dass man auch Kolleginnen und Kollegen hat, die, ich sage jetzt mal, auch körperlich da deutlich Schwierigkeiten haben, mit jemand, ich sage jetzt mal so, zurechtzukommen, dann wäre natürlich das ein gutes Hilfsmittel, dass man zumindest den Taser vor einem Schusswaffengebrauch einsetzen könnte.
Wollen wir mal auf die anderen Fälle noch kommen, um das Bild ein bisschen abzurunden. Ich schildere sie kurz mal. Der zweite Fall nach dem Fall auf dem Marktplatz, der hat sich wenige Tage später auf dem Waldhof ereignet. Der ist mittlerweile aufgearbeitet. Damals hat ein 31-Jähriger mit seiner Mutter gestritten. Er hat gedroht, sich selbst zu töten, sich mit einem Küchenmesser selbst Schnitt- und Stichwunden zugefügt. Er soll sich mehrfach das Messer an den Hals gehalten haben und dann haben ihm Polizisten einen gezielten Schuss ins Bein außer Gefecht gesetzt. Es hat sich dann später herausgestellt, der Schuss war nicht todesursächlich, sondern die Schnittverletzung, die sich der Mann selbst zugefügt hat.
Genau, und der dritte Fall von der Schönau, der sorgte auch ziemlich für Wirbel. Es gab wieder mehrere Videos vom 23. Dezember 2023, die in sozialen Medien viral gingen. Sie zeigen den 49-jährigen Ertekin Ö auf öffentlicher Straße mit einem Messer. Minutenlang gestikuliert er, spricht, irgendwann zieht er sogar seine Jacke aus und schmeißt sie auf den Boden. Man kann richtig sehen auf den Videos, wie angespannt die Situation war. Man hört auch, dass die Polizei ihn immer wieder auffordert, das Messer niederzulegen. Er weigert sich und irgendwann geht er 2-3 Schritte auf die Polizisten zu. Dann fallen 4 Schüsse und in dem Video sieht man, der Mann sinkt getroffen zu Boden und später stirbt er. Derzeit liegen die Ermittlungsergebnisse vom Landeskriminalamt, das ermittelt ja in so Fällen dann immer, bei der Staatsanwaltschaft und die entscheidet, ob dann irgendwann Anklage gegen den Polizisten erhoben wird. Was erwarten Sie?
Ich kenne natürlich auch nur das Video. Und wenn man auch jetzt die Einschätzung vom Rechtlichen her geht, ist es, ich sag's jetzt mal, wenn es sich auch etwas brutal anhört, ist ein klassischer Schusswaffengebrauch, der gerechtfertigt ist. Das heißt, wenn jemand mit einem Messer sich in Richtung der Einsatzkräfte bewegt, und da gibt's auch Studien, dass auch, ich sag's mal, 7 Meter, wenn jemand auch die Waffe noch im Holster hat, nicht ausreicht, um den Angriff abzuwehren. Also ich möchte da jetzt auch gar nicht spekulieren, weil ich auch nur diesen Ausschnitt von dem Video kenne. Und es ist tatsächlich so, dass bei einem Schusswaffengebrauch, bei einer Bedrohungslage, es auch unerheblich ist, wo der Schuss hingeht. Dann ist auch nicht gefordert Arme oder Beine, sondern da werden Wirkungstreffer erzielt. Und der Wirkungstreffer, der erzielt wurde, wo der Mann dann zu Boden ging, dann wurde ja auch nicht mehr geschossen. Und es gibt auch Fälle, da sind 5, 6, 7 Mal geschossen worden, was man so auch in anderen Bundesländern so hört. Es ist tatsächlich so, als Vorgabe oder als Richtwert, sobald ein Wirkungstreffer erzielt wird, sollte der Schusswaffengebrauch eingestellt werden. Und das war zum Beispiel hier auch, wie gesagt, unter Vorbehalt, was dieser Ausschnitt vom Video zeigt, war dann auch gegeben und es ist dann auch nicht mehr von der Schusswaffe Gebrauch gemacht worden.
Jetzt haben Sie 2 Punkte angesprochen, die nach dem Einsatz in der Öffentlichkeit für Kritik gesorgt haben. Zum einen die Frage, warum hat der Polizist nicht ins Bein geschossen.
Weil die gesetzliche Vorgabe, wenn es eine Bedrohungslage gibt, ein Schusswaffengebrauch, Wirkungstreffer erzielt werden. Und die können, ich sage jetzt mal, auf den ganzen Körper, ja, was heißt verteilt werden, sondern es wird geschossen und es ist eigentlich jetzt unerheblich, wo der Schuss hingeht. Deswegen ein gezielter Schuss, Arme oder Beine, das wird teilweise dann schon gemacht, wenn jemand keine Waffe in der Hand hat und man ihn eigentlich handlungsunfähig machen möchte, dass er nicht mehr auf die Einsatzkräfte zurennen kann. Aber wir sind bei den genannten Fällen Machete zum Beispiel in der Bibliothek oder jetzt auch der Schönau, trat der Fall ein, dass beide bewaffnet waren mit Messer und einmal mit einer Machete. Und da ist natürlich der Schusswaffengebrauch ganz anders eingesetzt. Das heißt, Wirkungstreffer werden erzielt und keine gezielten Schüsse.
Das heißt, ein gezielter Schuss ins Bein ist kein Wirkungstreffer.
Ja.
Und das zweite Thema ist, wir haben auf dem Video 4 Schüsse gehört. Mutmaßlich sinkt der Mann schon nach dem ersten Treffer zu Boden. Es kam dann immer wieder die Frage auf, wieso fallen da 4 Schüsse?
Schwierig jetzt das zu beurteilen, weil auch bei Videoaufnahmen es kann Tonverzögerung geben und. Deswegen sehen Sie mal es nach. Das wäre reine Spekulation, aber wie gesagt, es ist auch so erkennbar, dass tatsächlich, wo der Wirkungstreffer, also wo der Mann zu Boden geht, der letzte Schuss gebrochen ist, dass dann auch der Schusswaffengebrauch eingestellt wurde.
Sie haben es gesagt, man bewegt sich in dem Bereich immer so ein bisschen in der Spekulation, aber wenn wir nochmal auf den Fall an der Uni zurückkommen, wie bewerten Sie den?
Also Uni ist für mich auch wieder eine Geschichte, die, ich sage jetzt mal nicht unglücklich, natürlich unglücklich verlaufen ist, weil wieder ein Mensch zu Tode gekommen ist, aber rein vom Rechtlichen her einwandfrei in den rechtlichen Bestimmungen sich bewegt hat. Vielleicht muss man auch mal den Zuhörern erklären, die es nicht wissen, was eine Machete ist. Ich erinnere an den Fall in Ludwigshafen, wo tatsächlich auch, ich meine, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wohl ein Mann, der seiner Ex-Freundin oder Ex-Frau, wollte dann irgendwie zu ihr über den Balkon, keine Ahnung, aber da waren 2 Handwerker unbeteiligt, die hat er mit der Machete getötet. Wenn man auch mit einer Machete sich in ein öffentliches Gebäude begibt oder die auch jetzt hier in der Stadt in der Hand hält, es ist tatsächlich so, es ist eine reine Ordnungswidrigkeit. Also man darf eine Machete besitzen, aber man darf sie nicht öffentlich führen. Dann muss ich natürlich sagen, wenn jemand in eine Bibliothek geht, es gab ja auch schon eine Vorgeschichte und auch schon Leute dort durch eine Ohrfeige oder auch bedroht hat, der muss auch damit rechnen, dass wenn er diese nicht niederlegt auf Anforderung der Polizei, dass auch von der Schusswaffe Gebrauch gemacht wird.
Kommen wir nochmal zum Schluss zu dem Fall von der Rainer vom vergangenen Samstag. Ein ganz anders gelagerter Fall über die wir bisher gesprochen haben. Wie handelt man da als Polizist die Situation? Man ist am Fenster. Der Einbrecher, der mutmaßlich ist, draußen auf dem Gerüst in großer Höhe. Gefährliche Situation. Denkt man da vielleicht auch mal als Polizist, ich lasse ihn lieber laufen, bevor was Schlimmes passiert?
Ja, das ist immer schwierig aus der Ferne oder ich war nicht dabei. Aber natürlich denke ich, haben die Kollegen das schon abgewogen. Aber es ist ja so, sie sind ja auch gerufen worden zum Einsatz, weil der Verdacht eines Einbruchs bestanden hat. Und dann kam es ja zu diesem tragischen Zwischenfall, dass er abgestürzt ist. Was mir nur an dieser Stelle, ganz ehrlich, manchmal auch nicht gefällt, ist die mediale Aufarbeitung von solchen Fällen. Ich hatte jetzt auch in irgendeiner Zeitung die Überschrift gelesen, Mann vom Gericht gestürzt, wieder bei Polizeieinsatz und Mann ist tot. Wenn man das jetzt auch mal so auf die Verkehrsunfallaufnahme projizieren würde, es ist ein tödlicher Verkehrsunfall und unsere Kolleginnen vom Verkehrsunfalldienst kommen dorthin und nehmen den auf. Dann könnte ich mir auch vorstellen, wenn dann in manchen Medien die Überschrift wieder bei einem Verkehrsunfall, bei der Verkehrsunfallaufnahme ein Mensch gestorben. Also, was will ich damit sagen? Es war ja nicht ursächlich der Polizeieinsatz oder die Verkehrsunfallaufnahme, dass es zum Tod gekommen ist, sondern jemand ist zu schnell gefahren mit Alkohol, deswegen hat es den Unfall gegeben, deswegen sind Menschenleben zu beklagen. Aber der kleine Unterschied ist tatsächlich in diesem Fall, was Sie jetzt angesprochen haben auf der Rheinau, die sind gerufen worden. Es war ein Verdacht des Einbruchs. Es wurde dann die Person festgestellt und sie ist aus noch unerklärlichen Gründen abgerutscht und in die Tiefe gefallen und gestorben. Aber man darf nicht Ursache und Wirkung manchmal verwechseln. Das machen auch manche Bürgerinnen und Bürger sehr gerne. Nicht der Polizeieinsatz war ursächlich, sondern er wollte einbrechen, wollte eine Straftat begehen und ist dann vielleicht aus dem eigenen Missgeschick abgerutscht.
Aber die Überschrift Mann bei Polizeieinsatz gestorben, die sagt ja noch keine Ursächlichkeit
aus. Ja, aber Ich meine, wir machen ja das Geschäft schon sehr lange. Es reizt natürlich den Leser an, den Artikel zu lesen. Das ist auch völlig in Ordnung. Nur, wir hatten ja gerade auch auf dem Maimarkt, wir haben ja einen Infostand auf dem Maimarkt, wo uns gerade heute sehr viele Zeitungsleserinnen und Leser angesprochen haben, die tatsächlich auch diese Überschrift nicht für gut befunden haben, die teilweise auch einer stadtbekannten Zeitung Boulevardpresse vorgeworfen haben, die wohl der uns bekannten Bildzeitung vorgeworfen haben. Aber der Artikel, ich habe mir den auch durchgelesen, der war, ich sage jetzt mal, okay. Aber ich habe den Vergleich gebracht, man würde ja auch nicht schreiben, bei einer Verkehrsunfallaufnahme ein Mensch zu Tode gekommen, weil es war ja dann auch schon jemand, der die Ursache gesetzt hat, durch Fehlverhalten ist es dann zu dem Unfall gekommen. Da liest man ja auch nicht diese Überschriften.
Lassen Sie uns noch mal zu einer Gemeinsamkeit kommen, die alle fünf Fälle haben. Es ist natürlich auch für alle beteiligten Polizisten schlimm und schrecklich, sowas mitzuerleben und sowas mitzubekommen. Ich kann mir vorstellen, dass das etwas ist, was einen Polizisten vielleicht sein Leben lang begleitet. Wie läuft da die Betreuung von Ihren Kolleginnen und Kollegen ab? Wo können die sich hinwenden?
Also da muss ich sagen, da ist das Polizeipräsidium Mannheim in der Tat sehr vorbildlich. Dort gibt es einen psychologischen Dienst. Ich bin auch als Personaler dort in diesem Gremium, die sich um solche Fälle kümmert. Das heißt, es ist eine Psychologin, die nicht Polizeiangehörige ist, dort in der Tat für solche Fälle da. Man bekommt auch Therapiemöglichkeiten, weil es ist nicht einfach, auch für den Mensch in der Uniform, der tatsächlich dann von seiner Schusswaffe Gebrauch gemacht hat oder der in einen Einsatz geschickt worden ist, der dann für das polizeiliche Gegenüber tödlich endet. Das steckt man nicht einfach so weg. Und wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass diese posttraumatische Belastungsstörungen manchmal auch nach Jahren kommen. Aber da ist das Betreuungskonzept sehr gut. Und wir haben dann auch bei der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen einen Psychologen, der dann auch vor Ort kommt und das Ganze aufarbeitet. Also da sind wir hier in Mannheim und in Baden-Württemberg sehr gut aufgestellt.
Puh, jetzt haben wir uns aber ganz schön verquatscht und gewaltig überzogen. Aber ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, seht uns nach, es war ein wichtiges Thema. Die anderen Themen halten wir jetzt ein bisschen kürzer. Das zweite Thema ist Galeria Karstadt Kaufhof. Am Samstagmorgen kam eine weitere schlechte Nachricht. Der Kaufhof am Mannheimer Paradeplatz ist eine von 16 Filialen in Deutschland, die geschlossen werden. Das hat der Insolvenzverwalter des zahlungsunfähigen Unternehmens Galeria Karstadt Kaufhof bekannt gegeben. Ende August soll es soweit sein und 100 Frauen und Männer verlieren ihren Job. Viele sind seit langem bei Galeria beschäftigt.
Aber nach allem, was man so hört, der Umsatz in Mannheim soll gar nicht so schlecht sein.
Genau, Florian, aber das Problem ist, man hört auch, die Miete für das Gebäude ist zu hoch. Die Immobilie, die gehört zur insolventen Signa-Gruppe vom bisherigen Galeria Karstadt Kaufhof-Eigner René Benko. Und es heißt, rund 20% des Umsatzes, den der Kaufhof am Paradeplatz macht, geht für die Miete drauf. Laut Handelsexperten ist das ein viel zu hoher Anteil.
Und jetzt kommt ja noch ein Name ins Spiel, Bernd Beetz. Man kennt ihn als Mannheimer Unternehmer und Präsident vom SV Waldhof. Und seine Firma ist Teil des Konsortiums, das Galeria Karstadt Kaufhof übernehmen will. Welche Rolle spielt er?
Viele haben gedacht, mit dem Einstieg von Bernd Beetz ist der Bestand des Mannheimer Hauses am Paradeplatz gesichert. Ich bin übrigens auch davon ausgegangen, muss ich sagen. Ein Sprecher des Firmenkonsortiums, zu dem Herr Beetz gehört, hat uns aber gesagt, es obliegt allein dem Insolvenzverwalter, einen Ausgleich mit den Vermietern und anderen Gläubigern zu erzielen. Der Herr Beetz sei dafür nicht verantwortlich. Herr Mohr, mich hat es am Samstagmorgen auch bei dieser Nachricht aus den Socken gehauen. Ich hätte nicht mit dieser Nachricht gerechnet. Wie ging's Ihnen?
Mir geht's genauso. Ich bin ja auch hier in der Region geboren. Also, dass es da künftig keinen Kaufhof mehr geben soll, das ist ja unfassbar, sage ich jetzt mal. Ich denke natürlich auch mit dem Herz des Gewerkschafters, dass es auch wieder Arbeitsplätze kostet. Wie geht's weiter mit den Beschäftigten? Werden die dann irgendwo anders unterkommen? Also es ist schon ein sehr trauriges Thema und das beschäftigt mich natürlich auch als Privatperson sehr stark, weil ich kann mir das nicht vorstellen, wie das künftig dann dort weitergehen soll.
Ich muss gestehen, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wann ich das letzte Mal im Kaufhof einkaufen war. Bei dir ist das noch gar nicht so lange her, Timo.
Ja, es liegt vielleicht auch daran, dass ich ein bisschen älter bin als du. Aber ich bin schon ab und zu zum Kaufhof gegangen. Ich habe mir irgendwie Klamotten gekauft, mal eine Grillzange und vor Weihnachten Schoko-Nikoläuse.
Und glaubst du, dass man den Kaufhof in Mannheim doch noch erhalten kann?
Schwer zu sagen. Oberbürgermeister Christian Specht, der war ja am Samstag noch recht hoffnungsvoll, dass da vielleicht was geht. Er hat gesagt, er habe bereits Gespräche zwischen dem neuen Eigentümer der Warenhauskette und einem Immobilieninvestor vermittelt. Aber er hat nicht gesagt, wer dieser Immobilieninvestor sein soll. Das wäre eine spannende Frage, der wir vielleicht noch nachgehen müssen.
Was bedeutet das endgültige Aus für die Mannheimer Innenstadt, Herr Mohr?
Ja, das bedeutet, dass wieder ein sehr langjähriges Unternehmen fehlen wird. Und das bedeutet, dass man irgendwann, wenn das so weitergeht, man Stadtteile hat oder eine lukrative Einkaufsinnenstadt, dass die verweist. Wir stellen das ja auch schon fest ab, sage jetzt mal, Marktplatz Richtung Kurpfalzbrücke. Dort ist ja auch der Publikumsaufwand schon zurückgegangen. Es ist eine traurige Entwicklung.
War der Kaufhof bei Ladendieben beliebt?
Er war bei Ladendieben schon beliebt. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, dass dann, wenn das nicht mehr der Fall ist, dass dann zumindest mal die Kriminalstatistik, was den Kaufhof anbelangt, vielleicht positiver dann ausfällt. Aber das soll jetzt nicht der Grund sein, wenn man solche Unternehmen schließt. Ich finde es schade, nicht nur als Gewerkschafter, Polizist, sondern auch als Privatmensch, der mit dem Kaufhof hier in der Region groß geworden ist.
Thema Nummer 3 ist endlich ein schönes, denn es ist Maimarktzeit in Mannheim. 11 Tage lang wird auf dem Gelände wieder so viel geboten, dass ein Besuch allein gar nicht ausreicht, um alles zu sehen. Also ich liebe die Atmosphäre dort einfach, schönes Wetter, gut gelaunte Menschen, immer was zu schauen und es ist total abwechslungsreich. Vom Kinderhochseilgarten direkt in eine Gefängniszelle. Über beides könnt ihr übrigens schon auf mannheimer-morgen.de lesen. Gegenüber von der Zelle hat die GdP ja auch einen Stand. Was bringt es Ihnen als GdP, auf dem Maimarkt zu sein?
War auch mein erster Gedanke, als wir vor 3 Jahren diesen Stand dort erstmalig gehabt haben. Aber es bringt uns sehr viel. Wir haben ja auch im Einsatz sehr viel Bürgerkontakt. Und wir wollten einfach auf dem Maimarkt dem Bürger die Möglichkeit geben, außerhalb der Uniform mal auch denen ihre Probleme zu hören. Ja, im Einsatz hat man manchmal nicht die Zeit dafür. Auf dem Maimarkt hat man unendlich Zeit dafür. Und ich würde es vermissen, wenn ich damals nicht die Entscheidung getroffen hätte, dass wir das machen. Und es ist tatsächlich für uns auch eine Bereicherung, weil da ist man auch mal nah am Bürger. Man fährt nicht mit dem Streifenwagen vorbei, dass man da auch jetzt nicht den Kontakt hat. Bin auch ein Befürworter von Fußstreifen. Personell ist es manchmal sehr schwierig, dass man das macht, weil dann hat man einfach die Möglichkeit, mit den Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt zu kommen. Das ist sehr gut. Deswegen haben wir auch diesen Stand auf dem Mannheimer Maimarkt.
Und wie viele Besucherinnen und Besucher wollen bei Ihnen am Stand eine Anzeige aufgeben?
Ja, die schicken wir dann gerade weiter, weil wir haben in unmittelbarer Nachbarschaft den Stand des Polizeipräsidiums Mannheim, was wir im Übrigen auch wegen der Nachwuchswerbung machen. Aber eine Anzeige hat noch keiner jetzt bei uns erstatten wollen. Die sind alle sehr gut gelaunt, haben natürlich ihre eigenen Probleme. Aber es ist immer eine Bereicherung, den Bürgerinnen und Bürgern zuzuhören. Und vieles kann man dann auch erklären, wenn sie für polizeiliches Handeln manchmal Unverständnis haben.
Herr Mohr, was ist dieses Jahr Ihre liebste Attraktion auf dem Maimarkt? Außer Ihrem Stand natürlich.
Ja, natürlich. Also meine liebste Attraktion ist tatsächlich, und ich hatte das gerade aktuell vorhin gesehen, das ist diese Halle für die Kinder, wo auch so Hüpfburgen drin sind oder dann so, sagen wir, wie Bullriding, aber für Kinder. Und dann ist es einfach ganz toll. Ich hatte auch mal ein Camp von der GdP am Bodensee mit 120 Kindern, der geleitet eine Woche lang. Es ist einfach toll, wenn man die leuchtenden Kinderaugen sieht, wie die sich dort amüsieren. Und das ist eigentlich mein Highlight, diese Halle für die Kinder.
Ich weiß aus sicherer Quelle, Bullriding ist nichts für Timo, aber er hat auch Lieblingszelte auf dem Maimarkt.
Ich habe mich letztes Jahr auch beim Bullriding probiert, bin aber ziemlich schnell runtergefallen. Aber klar, bei mir gibt es auch bestimmte Rituale. Ich schaue mir zum Beispiel jedes Jahr die Wohnmobile an und kann sie mir aber natürlich nicht leisten.
Wir sind auch jedes Jahr im Campingzelt, weil die Kinder überall rein- und hochklettern wollen. Aber wie du weißt, bin ich ja total gegen Camping.
Warum eigentlich? Bist du zu groß?
Ich mag einfach gar nichts daran, vom Aufbau bis zu dem Lebensstil. Aber ganz grundsätzlich bin ich auch nicht der Typ, der gerne in Urlaub fährt. Ich gebe mein Geld lieber anders aus.
Herr Mohr, wie sieht's bei Ihnen aus? Camping oder Fünf-Sterne-Hotel im Urlaub?
Sowohl als auch. Also ich hatte auch mal in jüngeren Jahren am Gardasee viele Campingurlaube gemacht. Bin aber auch gerne in Hotels, aber jetzt nicht so in Touristenhochburgen. Mich interessiert dann immer das Land, wo wir hingehen. Aber ich bin auch sehr gern in Deutschland unterwegs und am liebsten bin ich daheim in meinem Garten, wo man auch, wie man neudeutsch sagt, sehr angenehm chillen kann. Und auch bei so einer Temperatur ist es sehr angenehm. Das erfüllt mich dann. Dann wird der Akku wieder aufgeladen.
Letzte und entscheidende Frage zum Maimarkt. Wie viele Maimarktbecher pro Tag, Herr Mohr?
Das ist jetzt natürlich eine sehr persönliche Frage, aber einer mindestens pro Tag muss immer sein.
Kommen wir zur Schlussfrage, die wir jedem Gast stellen. Was machen Sie am Wochenende, Herr Mohr?
Am Wochenende bin ich auf dem GDP-Stand auf dem Maimarkt. Ich bin alle Tage dort als Hauptverantwortlicher und deswegen wird auch mein Wochenende auf dem Mannheimer Maimarkt sein.
Von morgens bis abends?
Von morgens bis abends.
Und da reicht ein Maimarktbecher pro Tag?
Noch ja.
Das war Mensch Mannheim für diese Woche. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns am besten. Wenn ihr Vorschläge für Themen habt, schickt sie per Mail an podcast@mannheimer-morgen.de. Wenn ihr mehr wissen wollt über die Themen, über die wir eben gesprochen haben, empfehlen wir euch, ein MM-Plus-Abo auf mannheimer-morgen.de abzuschließen. Ein schönes Wochenende wünschen euch Timo
und Florian. Bis bald.
Ein Podcast des Mannheimer Morgen.